Herzlich willkommen zum LoRa-Magazin. Es erwartet Sie wie immer von Montag bis Freitag um diese Zeit auf der 92.4 eine ebenso aktuelle wie kritische Stunde. Heute sprechen wir darüber, wie sich die Bundestagswahlen auf das Versprechen einer Mietpreisbremse auswirken, berichten über sozial engagierte bayerische Zahnärzte, kaufen mit gutem Gewissen ökologisch akzeptable Weihnachtsbäume und versuchen, das heillose Chaos des sudanesischen Bürgerkrieges zu entwirren. Kurzweilige, knappe 60 Minuten mit diesem Magazin wünschen Andras Neunert als verantwortlicher Redakteur, Julian Meissner in der Technik und am Mikrofon begleitet sie Sabine Heckmann. Wir hoffen, Sie fühlen sich von uns gut informiert und intelligent unterhalten.
LoRa München auf der 92.4.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Haben Sie schon entschieden, welches Modell Sie dieses Jahr dazu nutzen wollen, im Kreis Ihrer Liebsten den weihnachtlichen alljährlichen Traditionskanon anzustimmen? Es gibt ihn in zwei Varianten, der mit und der ohne gutes Gewissen. Und am Ende des nun folgenden Interviews mit der Waldreferentin von Robin Wood, Jana Ballantyne, garantieren wir Ihnen, dass wir Sie noch positiv überraschen werden. Nun aber zur ersten Frage an die Expertin. Wenn wir tatsächlich einen Weihnachtsbaum kaufen wollen, wie finden wir einen, den wir mit gutem Gewissen kaufen können?
Entpegeln.
Ja, ich kann ja die Taktik gleich nutzen, um nochmal eben die Frage zu stellen. Also ich kann Ihnen natürlich auch noch über die PM hinaus jetzt ein bisschen was erzählen zu den Alternativen oder sowas wie Mietbaum, Plastikbaum.
Ja, und gerne.
Wo kommt der Weihnachtsbaum her und so ein Schnickschnack.
Genau, wunderbar, machen wir.
Mal kurz vorher. Genau.
Umso besser. Man kann ja auch sich selber eine Art Ersatzweihnachtsbaum basteln, der noch viel schicker und ambitionierter ist als ein Weihnachtsbaum je sein könnte. So, dann wollen wir mal. Ich begrüße recht herzlich am Telefon die Waldreferentin bei Robin Wood, Jana Ballantyne. Grüß Sie, Frau Ballantyne.
Hallo, guten Morgen.
Frau Ballantyne, alle Jahre wieder kommt es zum Schwur, und zwar dann, wenn man hoffentlich nicht im allerletzten Moment unterwegs ist, um einen Weihnachtsbaum sich zu besorgen. Jetzt mal angenommen, man hat sich in der Familie, in der Kleinstbeziehung oder in der WG oder was auch immer entschieden, dass man einen klassischen Weihnachtsbaum möchte. Wie kann man dafür sorgen, dass man den mit gutem Gewissen kauft, ökologisch betrachtet?
Ja, das haben Sie schon gut formuliert. Das sollte auf jeden Fall auch vor die Entscheidung vorangestellt werden. Erstmal die Auseinandersetzung, brauche ich überhaupt einen Baum? Also wenn ich eine Großfamilie habe, in welchen Wohnungen brauche ich überhaupt einen Baum? Oder auch die Kommunen könnten sich überlegen, muss wirklich in jedem Büro ein Baum stehen oder können wir da auch drauf verzichten? Aber wenn ich mich dann mal dafür entschieden habe, weil der Baum einfach auch kulturell wichtig ist und weil mir das persönlich wichtig ist, mit einem echten Weihnachtsbaum zu feiern, dann ist das genau die richtige Herangehensweise, sich zu überlegen, was ist die ökologischste Variante. Und die einfache Antwort ist natürlich, einen Baum zu kaufen, der vom Samen bis zur Nutzung ökologisch bewirtschaftet wurde. Davon gibt es nicht ganz so viele. Wir haben auf unserer Website eine digitale Karte. Da sammeln wir schon seit 25 Jahren die ökologischen Verkaufsstellen, die Verkaufsstellen von Öko-Weihnachtsbäumen, also mit wirklichem Bio- und Öko-Zertifikat. Da muss man auch mal sehr genau hingucken, was für Zertifikate hängen da eigentlich am Baum auf den kleinen Pappschälchen.
Klammer auf, in München ist die Lage gar nicht so schlecht, Klammer zu.
Ja, das stimmt natürlich. Wenn man da einen Blick auf die Karte wirft, kann man sehen, ja, in München kumuliert sich das ein bisschen. Ja. Das finde ich auch richtig klasse, ist mir auch aufgefallen.
Ist mir gleich aufgefallen, genau. Auf der anderen Seite, ich behaupte ja, jetzt mal, wenn man mal über diejenigen nachdenken, die Eigenheimbesitzer sind, die einen kleinen Garten haben, der ökologischste Weihnachtsbaum ist immer noch der Weihnachtsbaum, der im eigenen Garten steht. Den könnte man ja auch schmücken, oder?
Ja, absolut, absolut. Gar keine Frage. Oder auch die Variante, sich einfach ein bisschen grünes Schnittgut aus dem Garten zu holen, mhm, und dann sich damit was zusammenzustecken. Das ist dann aber was, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch eine Klassenfrage. Habe ich denn ein Einfamilienhaus und habe ich denn einen Garten, in dem ein Baum steht oder so, ne? Also da muss man sich dann auch so ein bisschen darüber Gedanken machen, wer kann sich das leisten, im eigenen Garten eigene Bäume stehen zu haben.
Ja, aber es gibt ja Leute, die da durchaus in der Lage dazu sind. Übrigens, ja, wenn wir über Alternativen zum Weihnachtsbaum sprechen, kann es sein, dass vielen es einfach an Mut fehlt, die selber da wunderbar drauf verzichten können. Die sagen, mein Gott, ich brauche das Ding noch überhaupt nicht, habe ich noch nie gebraucht, geht mir eher auf die Nerven. Wir müssen das ja machen für die Kinder. Und ich frag mich da immer, sind die nur letztlich eine Entschuldigung für fehlenden eigenen Mut?
Da stellen Sie auf jeden Fall eine soziologische Frage, würde ich sagen, auch fast schon eine psychologische Frage. Die kann ich Ihnen natürlich so nicht beantworten. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Weihnachtsbaum immer noch einfach ein wahnsinnig wichtiges, hohes kulturelles Gut hat und symbolhaft extrem aufgeladen ist. Und insofern wollen wir jetzt als Umweltschutzorganisation den Leuten das auch nicht ausreden oder ein schlechtes Gewissen machen. Wir versuchen einfach bloß einmal, dass sich, ja, wie Sie es jetzt halt auch schon gerade mit sich selbst sozusagen versuchen, hole ich mir einen Baum, weil ich ein schlechtes Gewissen habe oder nicht, einfach sich damit auseinanderzusetzen, was passiert da eigentlich. Und dann kann man sich am Ende immer noch dafür entscheiden, entweder einen ökologischen Weihnachtsbaum zu kaufen oder eben auch an Alternativen zu denken. Das ist alles möglich. Genau, also je weniger Bäume, desto besser, aber nichtsdestotrotz ist es ein kulturelles Gut und da wollen wir den Leuten jetzt auch kein schlechtes Gewissen machen.
Übrigens, nachdem wir ja wissen, dass bei unseren Sendungen recht viele Pädagoginnen und Pädagogen, auch Lehrerinnen und Lehrer zuhören, also wenn das kein geiles Thema für einen Kunstunterricht ist,
ja, das
wir
stimmt.
machen uns einen Ersatzweihnachtsbaum.
Das stimmt. Es gibt dazu auch Hilfskonstruktionen. Es gibt sowas wie den Kainachtsbaum. Es gibt so Holzgestelle, die sind auch so groß wie ein Baum, haben so Löcher schon drin, dass man dann da Schnittgut so Äste jeglicher Couleur, das muss ja noch nicht mal Nadelbaum sein, alles Mögliche reinstecken kann, dass das hinterher dann auch recht hübsch aussieht. Das geht auf jeden Fall. Da muss man sich vorher überlegen, dass ich dann natürlich auch für die nächsten 10, 20 Jahre dafür einen Lagerplatz brauche. Und so ein Gestänge ist dann schon doch noch ein bisschen größer als vielleicht.
Ja, wenn es steckbar ist, kann man das wunderbar verstauen. Das ist ja, und wenn es dazu noch einen überraschenden modernen Touch hat, umso schöner.
Ja, genau. Es gibt ja auch solche Sachen wie Mietbäume, da muss man genauer hinschauen, da gibt es einige Fettnäpfchen, weil es zum Beispiel gar nicht so einfach ist, so einen Baum erstmal von A nach B zu transportieren im Topf. Das ist schwer und das bedeutet dann auch schon wieder eine schlechte Ökobilanz, wenn das zwei Menschen transportieren müssen, hin und wieder zurück. Und es ist auch für den Baum gar nicht so einfach, das zu überleben. Also das Feinwurzelwerk wird dabei auch erschüttert oder geht kaputt. Auch beim Schmücken geht der Baum vielleicht ein bisschen kaputt und der verliert auch seinen Frostschutz. Also wenn wir ihn danach dann wieder, ich nenne das immer so verniedlichend, auswildern, dann ist das gar nicht so banal. Da muss man ihn erstmal frostsicher, aber erstmal irgendwo verstauen, wo er schon draußen ist und schon mal Kälte abbekommt, aber einfach frostsicher ist. Und das überleben viele Bäume nicht. Und was die meisten Leute auch nicht wissen, ist, dass es diesen Mietbaum auch sehr selten als ökologische Variante gibt. Ja, also erstmal, das ist nicht mal, außer dass er damit selbstverständlich nicht legal handelt in vielen Fällen, ist das aber nicht mal die unökologischste Variante, sage ich jetzt mal, sozusagen so eine eigene Durchforstung zu machen und sich direkt aus dem Wald einen Baum zu holen. Also viel problematischer ist es tatsächlich, sich einen konventionellen Baum entweder auf einer Plantage dann auch offiziell zu sägen oder auch an einem Verkaufsstand zu kaufen, weil diese konventionell aufgewachsenen Bäume, die sind einfach mit Pestiziden behandelt über die vielen Jahre und auch mit vielleicht sowas wie wachstumshemmenden chemischen Stoffen, wachstumsfördernden Stoffen, damit der Baum einfach am Ende hübsch und normgerecht aussieht. Und das sind alles einfach chemische Stoffe, die ins Ökosystem gehen. Und damit gefährden wir extrem unsere Artenvielfalt. Und auf die sind wir momentan sehr angewiesen. Wir sind nicht nur mit dem Klimawandel konfrontiert, wir sind auch mit dem Artensterben konfrontiert. Und diese Pestizide gehen natürlich draußen im Wald ins komplette Ökosystem, in den Boden, lassen die Insekten sterben, gehen in unsere Gewässer. Und wenn man bei dem Spiel nicht mitmachen möchte, das ist eigentlich so die größte Gefahr, dann ist der Griff zum ökologischen Weihnachtsbaum der beste, weil da passiert das nicht. Da werden dann einfach zur Düngung Schafe genutzt, auch um die Biodiversität zu erhalten, wird dann nicht die ganze Zeit über gemäht, sondern da werden dann auch oft einfach Tiere genutzt und da sind einfach Pestizide verboten.
Frau Valentin, zurück zu unserem konventionellen Weihnachtsbaum, der also völlig sinnfrei, was die Ökologie betrifft, unser Wohnzimmer schmückt. Da kommt dann die ganze Familie zusammen und zwar zwischen kurz vor Weihnachten, wenn er geschmückt wird, und 6.1. geschätzt 20 bis 25 Mal, um rund um diesen Baum herum mit der Eisenbahn zu spielen, zu singen, zu tanzen oder ansonsten zu predigen und sonst wie mehr oder weniger sinnvolle christliche Dinge zu tun. Und am Ende sind wir permanent an diesem Baum gestanden und rund um ihn herum. Könnte es sein, dass die ganzen Schadstoffe, die Sie aufgezählt haben, auch für die Menschen nicht so wahnsinnig gesund sind?
Ja, ich wusste, dass Sie darauf hinaus wollen. Und was wir dazu sagen können, ist, dass der BUND ja regelmäßig Tests durchführt mit einigen Weihnachtsbäumen und immer wieder Pestizide einfach nachweisen kann in diesem Baum, in der Biomasse, auch zum Teil Pestizide im Mix und Pestizide, die in Deutschland gar nicht mehr erlaubt sind. Aber zum Wohnzimmer müssen wir sagen, es ist auf jeden Fall potenziell möglich, dass da was übertragen wird, aber das können wir nicht nachweisen. Also auf jeden Fall, ich persönlich habe damit auch ein sehr, sehr ungutes Gefühl, gerade weil das Wohnzimmer ist ja auch ein warmer Ort. Da wird einfach ja auch dieser Baum ausdünsten und vertrocknen. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass da auch Gift in den Wohnraum übergeht. Oder wenn die Kinder, wie Sie es schon gesagt haben, drumherum rumspielen und den Baum auch anfassen oder die Haustiere und so. Dieses Unbehagen kann ich absolut nachvollziehen. Das habe ich selber auch. Aber wie gesagt, labortechnisch nachgewiesen ist das an dem Punkt noch nicht.
Gut, also haben wir tatsächlich die Situation, nehmen wir es mal an. Die Familie hat sich für den Baum entschieden und hat sich nicht entschieden, die 2 Wochen vor dem Weihnachtsfest gemeinsam einen Alternativbaum zu basteln, wäre immer noch meine Variante Nummer 1. Ich finde das einfach toll und spannend, auch für die Familie, denke ich, eine ganz, ganz spannende Geschichte, die ein schönes Erlebnis sein kann. Aber gut, die Familie, meistens ist es der Papa, fährt also los. Im Zweifelsfall ist es das älteste WG-Mitglied und besorgt den Weihnachtsbaum. Wie viel teurer wird der, wenn er ökologisch in Ordnung ist?
Ja, das ist auch eine super spannende Frage. Er sollte unseres Erachtens, sollte er eigentlich ein bisschen teurer sein, weil der Aufwand für diese ökologische Bewirtschaftung extrem viel höher ist.
Na als klar. Bei der konventionellen Bewirtschaftung. Ich wollte nur wissen, wie viel ungefähr.
Genau, also er ist in der Regel nicht teurer. Oh. Ich habe schon selber teurere ökologische Weihnachtsbäume entdeckt in Baumärkten, teilweise ein Drittel bis das Doppelte teurer. Aber im Schnitt, also das, was wir so mitbekommen, ist er nicht teurer und an manchen Verkaufsstellen ist er sogar ein bisschen billiger. Fragen Sie mich nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich auch einfach an der Konkurrenz und daran, dass der Öko-Weihnachtsbaum ja, vielleicht noch nicht die Variante ist, auf die die meisten Menschen zurückgreifen, um was vielleicht auch so ein bisschen zu unterstützen und die Leute da heranzuführen, das doch mal auszuprobieren, eventuell. Aber tatsächlich ist es so, dass es keine Klassenfrage ist, ob man sich jetzt einen konventionellen oder einen ökologischen Weihnachtsbaum
aufbaut. Und vor allem, der musste nicht 27 Mal quer von Stadt A nach Stadt B über die Bundesstraße nach Stadt C und dann wieder zu Stadt D gebracht werden, bis er mal auf dem Verkaufsstand landet.
Ja, diese Ökobilanz durch den Transport, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Da kann man einfach vor Ort auch fragen, woher stammen denn eigentlich die Bäume? Und es gibt aber tatsächlich auch in ganz Deutschland Produzierende von Bäumen. Aha. Wenn man da auf Nummer sicher gehen möchte, dann sucht man sich einfach eine kleine Produzentin aus mit einer eigenen Plantage, mit einer eigenen Kultur und kauft dann dort den Baum. Da ist dann die Frage, wie weit muss man selber wieder fahren, um dann dahin zu kommen? Aber es gibt durchaus auch auf jeden Fall Optionen, Bäume näher zu kaufen.
Sagte uns Jana Ballentin, Waldreferentin bei Robin Wood. Alle Infos über Verkaufsstände ökologisch unbedenklicher Weihnachtsbäume finden Sie im Netz unter robinwood.de/Weihnachtsbaum.
Die Nachrichten bei Lora München.
Milliardärsvermögen in 10 Jahren verdoppelt. Im April 2024 gab es laut einer Studie der Schweizer Bank UBS über 2600 Milliardäre, gut 50% mehr als im März 2015. Ihr Gesamtvermögen stieg im gleichen Zeitraum um 121% auf 14 Billionen US-Dollar, 13,3 Billionen Euro. Das ist mehr als dreimal so viel wie die gesamte Wirtschaftsleistung Deutschlands in einem Jahr. Die höchsten Zuwächse verbuchten Milliardäre aus der Technologiebranche. Insgesamt verdreifachte sich deren Vermögen zwischen 2015 und 2024 auf 2,4 Billionen US-Dollar. Von einem Boom sprach die UBS in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Finanztech, 3D-Druck und Robotik. Die Milliardäre aus der Industrie steigerten ihr Vermögen ebenfalls von 480 Milliarden auf 1,3 Billionen US-Dollar. SPD und Grüne fordern Unterstützung der Opposition bei Gewalthilfegesetz. SPD und Grüne riefen alle Bundestagsfraktionen auf, noch vor der Neuwahl Maßnahmen gegen Gewalt gegen Frauen zu beschließen. Systematische Gewalt gegen Frauen sei nichts anderes als Terrorismus. Sie entstehe aber nicht aus dem Nichts. Häufig werde sie vererbt. Laut Bundesfamilienministerin Paus sei Gewalt für Frauen alltäglich. Diese Frauen müssten sofort geschützt werden. Der Gesetzentwurf von SPD und Grünen sieht unter anderem ab 2030 für Gewaltopfer einen Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe vor. Die Präventionsarbeit soll verstärkt und mehr Plätze in Frauenhäusern eingerichtet werden. Der Bund soll Länder und Kommunen dabei stärker finanziell unterstützen. Radfahren nach Alkoholeinfluss darf nicht verboten werden. Behörden dürfen Radfahrern, die unter Alkoholeinfluss standen, nicht die Benutzung von Fahrrädern verbieten. Das entschied das Oberverwaltungsgericht im nordrhein-westfälischen Münster. Zur Begründung hieß es, ein solches Verbot sei nicht verhältnismäßig und schränke zudem die Bewegungsfreiheit ein. Geklagt hatte ein Radfahrer, der von der Polizei mit 2 Promille Alkohol erwischt wurde. Eine Behörde entzog ihm daraufhin die Erlaubnis, ein Fahrrad im Straßenverkehr zu benutzen. Laut Oberverwaltungsgericht Münster sind solche Fahrverbote auch für E-Scooter unzulässig. Rheinmetall. Ex-SPD-Chef Gabriel wird Aufsichtsrat. Der frühere SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel wird Aufsichtsrat bei Deutschlands größtem Rüstungskonzern Rheinmetall, teilte das Unternehmen mit. Die Hauptversammlung soll dies im Mai absegnen. Seine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat soll er als Beitrag dazu verstanden werden, offensiv mit der Notwendigkeit einer starken und leistungsfähigen Verteidigungsindustrie umzugehen, sagte Gabriel. Die Bundeswehr müsse wieder verteidigungs- und damit kriegstauglich gemacht werden. Dazu bedürfe es eines starken nationalen und europäischen Champions wie Rheinmetall. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges hat sich der Aktienkurs von Rheinmetall fast versechsfacht. China verhängt Sanktionen gegen US-Rüstungskonzerne. Als Reaktion auf den Verkauf von Waffen an Taiwan hat China Sanktionen gegen 13 US-Rüstungsunternehmen verhängt, wie das chinesische Außenministerium am Donnerstag mitteilte. Darüber hinaus würden die Vermögenswerte von 6 Führungskräften von 5 Unternehmen in China eingefroren und die Einreise ins Land verboten. Mit ihnen Geschäfte zu machen, sei in der Volksrepublik ebenfalls verboten. Mexiko. Festnahmen tausender Migranten. In Mexiko nahmen Einsatzkräfte an einem einzigen Tag über 5.200 Migranten im ganzen Land fest. An der Aktion seien Armee, Nationalgarde und Staatspolizei beteiligt gewesen, teilte die mexikanische Marine mit. Sicherheitsbehörden meldeten darüber hinaus, dass an diesem Tag so viel Fentanyl wie noch nie zuvor beschlagnahmt worden sei. Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte Mexiko aufgefordert, stärker gegen illegale Migration und Drogenhandel vorzugehen und dies mit der Androhung von Einfuhrzöllen für mexikanische Produkte verknüpft. Und das waren die Nachrichten bei Lora München. Werbung bei Lora.
Am Dienstag, den 7. Januar 2025, gedenkt der Bund für Geistesfreiheit München den Opfern des Terroranschlags auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Im Münchner Rationaltheater treten am 10. Jahrestag des Anschlags der Kabarettist Hage Butzko und der Karikaturist Michael Heininger auf. Dienstag, 7. Januar im Rationaltheater Klein-Hesselohr Straße 18. Los geht's um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Kaffee. Wir haben wieder Kaffee bei Lora. Endlich wieder Koffein. Vielen Dank an unseren neuen Unterstützer, der uns wach macht. Better Days Coffee, die Kaffeerösterei und Manufaktur, schickt uns erstklassigen Kaffee, den wir gerne weiterempfehlen. Ohne Aluminium verpackt und aus eigentümergeführten Farmen und Kooperativen. Also wach werden beim Radio hören mit Better Days Coffee. Bestellbar unter www.betterdayscoffee.de.
Heute ist kein Arbeitstag, heute ist
Freitag! Solidarisch zusammenstehen für mehr Gehalt und Gerechtigkeit. Verdi München setzt sich ein und ist laut. Für euer Geld und gute Arbeit. Mach auch du mit. Gemeinsam sind wir noch lauter. Jetzt Mitglied werden unter verdi.de.
Viele Menschen haben Angst vorm Zahnarzt. Das ist keine überraschende Diagnose. Schließlich hat es nicht notwendigerweise mit Schmerzen beim Bohren zu tun, sondern um Unwohlsein beim Öffnen der Rechnung. Immer mehr Menschen können sich kaum den Dentisten leisten. Immer mehr wird die Zahnlücke im seitlichen Gebiss zum Klassenunterscheidungsmerkmal. Wie gut, dass es seit 14 Jahren eine Initiative von Zahnärzten gibt, die Menschen ohne Krankenschein kompetente Behandlung anbieten. Wir sprechen vom Hilfswerk Zahnmedizin Bayern, gegründet vom Münchner Zahnarzt Dr. Martin Schubert. Wie kam es zur Gründung der Hilfsorganisation im Jahr 2010?
Im Jahre 2010 wurde ich zum Versammlungsleiter der Bayerischen Landeszahnärztekammer gewählt. Ein Begriff, mit dem ich damals nicht viel anfangen konnte, aber ich hatte sofort die Idee, ich möchte aus diesem Amt heraus auch etwas für die Menschen tun. Und das war tatsächlich eine Notwendigkeit, die sich damals schon zeigte mit den ersten Migranten- und Flüchtlingsströmen nach Europa, dass es viele Menschen gibt, die keine Krankenversicherung haben und mit teilweise desolaten Gebisszuständen, mit Karies und weiteren Kieferdefekten auch zu uns kommen und eine Behandlung benötigen, dringend benötigen, die sie auf normalem Wege in einer Zahnarzt- oder Arztpraxis nicht bekommen können.
Wie viele Mediziner beteiligen sich an dieser Initiative?
Wir sind 3 Zahnärzte gewesen, die den Verein gegründet haben und damit das Hilfswerk Zahnmedizin Bayern ins Leben gerufen haben. Zu Beginn des Jahres 2011 fand die offizielle Gründungsversammlung statt. Die Frage, die Sie stellten und Ärzte und Zahnärzte, die ist sehr gut, denn direkt neben unserer kleinen Praxis im Malteserhaus in der Streitfeldstraße in Münchenberg am Laim, direkt neben unserer kleinen Praxis ist eine kleine Arztpraxis, auch für nicht versicherte Patienten, die schon einige Jahre früher gegründet worden ist und erfolgreich tätig ist. Dort sind mittlerweile circa 8 bis 10 Ärzte im Wechsel tätig. Das ist auch die Zahl, die wir jetzt mittlerweile regulär erreicht haben. 8 bis 10 Zahnärzte teilen sich diese Schichtzeiten, wo wir für Patienten ohne Versicherung zur Verfügung stehen. Bei uns ist das dienstags und donnerstags, wo jeweils dann ein Zahnarzt und 2 Zahnarzthelferinnen bzw. Helfer zur Verfügung stehen und in dieser kleinen Praxis die ärgsten Nöte der Patienten zu beseitigen suchen. Ich selbst bin auch gelegentlich als Behandler dort tätig und genieße das auch sehr. Es ist kein Genuss für die Patienten, sicherlich nicht, aber doch, wenn die Behandlung zu Ende ist, sind die Patienten höchst erfreut und wir als Behandler auch.
Wie erfahren Patienten, wo sie sich hinwenden können?
Das ist tatsächlich so, dass mittlerweile in der Stadt München ein großes Netzwerk von sozialen Institutionen, das sind von Straßenbüros bis zu den Kirchen, bis zu fahrenden Sozialdiensten Bescheid weiß, Flyer von uns ausliegen hat. Es ist sogar tatsächlich so, dass man auch am Hauptbahnhof als Ankömmling sehr schnell von uns erfährt. Ich habe neulich eine kleine Anekdote erzählt bekommen von einem Kollegen, auch Zahnarzt, der nachts um 4 Uhr, also morgens um 4 Uhr, begann auf einen Zug zu warten, der sehr früh starten sollte und hat sich dort in die Wärmestube gesetzt. Und ohne dass er irgendwas gesagt hat, haben ihm die anderen Menschen, die dort gerade saßen und auch Wärme suchten, ganz offensichtlich, und etwas zu essen, haben ihm diese Geschichte erzählt, dass es dieses Hilfswerk Zahnmedizin gibt und wie schön das doch sei, dass man eine Anlaufstelle bei Zahnschmerzen hat, ohne etwas bezahlen zu müssen oder eine Krankenversichertenkarte vorlegen zu müssen.
Wie finanziert sich das Hilfswerk?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Und stets auch mit etwas Stress bei der Antwort versehen, weil wir manchmal tatsächlich nicht wissen, wie wir die vielen Kosten, die im Laufe der Jahre, vor allem der letzten Jahre, massiv gestiegen sind, decken können. Aber wie durch ein Wunder oder, wie ich denke, aus Gottes Hand, kommt dann plötzlich wieder eine größere Spende. Das ist wirklich nicht regelmäßig, sondern es passiert, wenn wir es genau brauchen, habe ich festgestellt. Und die Stadt München fördert uns auch mit einem Fixbetrag jedes Jahr, der allerdings jetzt demnächst massiv gesteigert werden muss. Wir haben schon Gespräche geführt. Wir sind auch die einzige Praxis in München, die tatsächlich für diese Art von Behandlung zur Verfügung steht. Und die Stadt München bekundet, dass sie auch sehr glücklich darüber ist, uns zu haben. Und es wird auch sicherlich keine Konkurrenz irgendwann entstehen. Wir sind die Praxis für nicht versicherte Zahnschmerzpatienten der Stadt München.
Arbeitet das Hilfswerk an einer Erweiterung des Projekts?
Ja, wir sind stets dabei zu überlegen, wenn wir unsere Patientenzahlen sehen, ob das so genügt mit 2 Sprechzeiten pro Woche, haben jetzt kurzfristig eine Erweiterung auf eine 3. Sprechzeit. Das wird am Mittwoch sein. Geplant ist natürlich sofort ein personelles Problem, ganz klar, und damit auch ein finanzielles Problem. Aber das werden wir stemmen können und auch müssen. Denn die Nachfrage ist doch so groß, dass wir nicht umhin kommen, dem Rechnung zu tragen. Des Weiteren haben wir ja von Anfang an begonnen, ein Netzwerk bayernweit zu installieren. Das heißt, Zahnarztpraxen zu suchen und dann auch zu finden, die bereit sind, 1 oder 2 Mal im Jahr einen Patienten zu übernehmen, der eben in ihrer Region ist. Beispielsweise macht es keinen Sinn, wenn ein Patient aus Oberfranken bis nach München gefahren kommt. Die Kosten sind für die meisten Leute auch gar nicht zu leisten. Insofern sind wir dann sehr froh, wenn vor Ort in den etwas entfernteren Gegenden von München aus gesprochen ein Zahnarzt sich zur Verfügung stellt. Aber das ist viel Arbeit, so ein Netzwerk zu betreuen. Immer wieder schwinden Praxen aus verschiedensten Gründen. Wir haben ja jetzt sowieso gerade einen deutlichen Rückgang der Zahnarzt- und Arztpraxen zu verzeichnen, was sehr schlimm ist, auch für uns und was in Zukunft natürlich weitere Wege für alle Beteiligten bedeuten wird.
Gibt es über Erfolge Ihrer Arbeit eine Dokumentation?
Ja, wir haben also eine Statistik natürlich geführt, aus der hervorgeht, dass wir seit Anfang 2011 4.400 Patientenfälle behandelt haben. Wenn der Patient weiterhin Schmerzen hat nach dieser einmaligen Behandlung, kommt er natürlich wieder. Das heißt, im engeren zahnmedizinischen Sinn würde man natürlich sagen, erste Behandlung also beispielsweise dann nicht erfolgreich gewesen, insofern sie nicht zur völligen Schmerzfreiheit geführt hat. Das ist aber auch ganz normal in der Zahnmedizin. Man macht nicht gleich alles auf einmal, weil oft ist nur eine einzige Ursache für alles verantwortlich und man möchte den Patienten ja nicht mit unnötigen Behandlungen überfrachten, auch nicht den in unserer Hilfswerkspraxis. Also darüber gibt es keine konkreten Statistiken, welche Behandlungen, wie viel Nachfolgebehandlungen gezeitigt haben. Aber ich denke, dass der Erfolg daran zu messen ist, dass die Patienten gerne zu uns kommen. Wir haben auch regelrecht Stammpatienten mittlerweile, die immer mal wieder kommen. Das ist natürlich insofern auch sehr günstig, dass sie sich mal wieder sehen lassen, weil vieles ist doch prophylaktisch zu tun, anzubieten, um zu verhindern, dass es neue Zahnzusammenbrüche durch große, nicht behandelte Kariesdefekte gibt, als Beispiel.
Gibt es eine Verbindung zwischen Ihrer Initiative, den anonymen Krankenschein für Menschen ohne Krankenschein, wie in Berlin, Bonn, Köln und Thüringen?
Ja, das Thema ist natürlich eines der großen Ziele, wo wir hin müssen. Bisher ist es so, in München zumindest, dass wir nur versuchen können, über unseren Sozialdienst im Hause, der Malteser, wo wir ja unsere Praxis sitzen haben, dass wir die Patienten dann an eine Clearingstelle verweisen, um ihnen durch Verhandlungen der Clearingabteilung mit den Krankenkassen in eine reguläre Krankenversicherung zu bringen, wo er dann auf der Basis des bisherigen eine Krankenversichertenkarte bekommt. Also ich hoffe, dass wir in ganz naher Zukunft auch eine Krankenversichertenkarte ohne diesen großen bürokratischen Aufwand für diese Gruppe von Menschen bekommen, die das Ganze einfacher macht und ja nebenbei bemerkt auch eine protektive Bedeutung hat für die Bevölkerung vor Ort. Große Defekte in Zähnen erzeugen mittelfristig, manchmal kurzfristig Abszidierungen, also eitrige Entzündungen. Die Menschen laufen dann mit einer Beule im Gesicht herum und es entleert sich regelmäßig Eiter. Und das entlastet natürlich den Patienten. Allerdings sind bakterielle Infektionen dadurch natürlich, ist diesen Infektionen Tür und Tor geöffnet. Also insofern ist es ein dringender Appell von uns an die Verwaltungsinstitutionen, den Zugang zur medizinischen und zahnmedizinischen Versorgung allen zu öffnen, auch wenn sie nicht in der Lage sind, in eine reguläre Krankenversicherung bei einer Ortskrankenkasse oder einer Ersatzkrankenkasse aufgenommen zu werden.
Soweit Dr. Schubert, dessen Organisation mit allen nötigen Infos Sie im Internet finden unter hilfswerk-zahnmedizin-bayern.de. Wir bleiben bei Menschen in Not und kommen zu denen, die sich die explodierenden Mietpreise nicht mehr leisten können. Gestern haben Mieterbund DGB und der Deutsche Städtetag in einem gemeinsamen dramatischen Appell den Bundestag aufgefordert, noch in dieser Legislaturperiode die Mietpreisbremse zu verlängern, so wie das bislang auch geplant war. Große Wohnungskonzerne haben auch schon massive Erhöhungen der Mieten angekündigt. Falls die Mietpreisbremse die Vermieter zu maßvollen Erhöhungen zwingt, nun auslaufen sollte. Wir haben Inge Jensen angerufen, die Referatsleiterin in Sachen Miet- und Verbraucherschutzpolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Ist die Mietpreisbremse tatsächlich in all den Jahren ein erfolgreiches Instrument?
Also ich würde sagen, es ist ein Instrument unter vielen, das uns dabei hilft, einfach die dramatischen Mietpreissteigerungen einzudämpfen. Die Mietpreisbremse gibt es ja jetzt bereits seit einer Weile. Es gibt ja diverse Studien, die zeigen, dass die Mietpreisbremse wirkt. Natürlich hat sie auch ihre Probleme und Herausforderungen. Also es gibt diverse Schlupflöcher in der Mietpreisbremse. Ausrisse aus der Mietpreisbremse werden zum Beispiel auch nicht geahndet gegenüber Vermieterinnen. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz deutlich sagen, ohne Mietpreisbremse würden die Mieten, die Neuvermietungsmieten zumindest drastisch weiter steigen in den angespannten Wohnungsmärkten.
Nun schreiben Sie in Ihrer Pressemitteilung, dass das tatsächlich, also die Verlängerung der Mietpreisbremse, noch in dieser Legislaturperiode passieren muss. Warum?
Warum muss das Ganze passieren? Das ist ja eine gesetzliche Rechtsgrundlage auf Bundesebene. Der Bund muss diese Grundlage verlängern, damit die Länder die Mietpreisbremse weiterhin anwenden können. Und angesichts dessen, dass zum Beispiel in Berlin schon Ende Mai die Mietpreisbremse ausläuft, in einigen anderen Bundesländern dann im Juni, Juli, ist da halt einfach allerhöchste Eisenbahn, damit die Länder befähigt werden, dieses Instrument weiter nutzen zu können. Vor dem Hintergrund, dass die Bundestagswahl ja dann erst Ende Februar stattfinden wird, die Koalitionsverhandlungen dann folgen, ist davon auszugehen, dass wenn man das dann erst im neuen Bundestag verabschieden wird, das für einige Bundesländer einfach zu spät kommen wird.
Aber die Bundestagswahl steht an und das wäre doch der richtige Zeitpunkt, die Parteien zum Schwur zu bitten.
Ja, natürlich, absolut. Und ich glaube auch, das ist ein Projekt, das parteiübergreifend tatsächlich Anklang findet. Es ist ja auch damals gemeinsam mit der CDU eingeführt worden, die Mietpreisbremse. Sie haben ja auch heute erst gehört in unserer Pressekonferenz zur Mietpreisbremse. Auch da herrschte ja Einigkeit darüber, dass es parteiübergreifend ein Interesse daran gibt, die Mietpreisbremse zu verlängern. Der Wohnungsmarkt ist einfach in sehr vielen Regionen in Deutschland angespannt. Wir hatten vorhin auch die Zahlen dazu schon mal gehört. 410 Kommunen in Deutschland nutzen bisher die Mietpreisbremse. Das ist ein Viertel der Bevölkerung Deutschlands lebt in diesen angespannten, also diesen Regionen mit einem angespannten Wohnungsmarkt. Das heißt, es ist einfach auch essentiell für viele Menschen in diesem Land.
Nun ist es so, dass man bei Herrn Lindner zum Beispiel als Spezialist für Stößchen auf Sylt, umgeben von Eigenheimbesitzern, kaum viel Sensibilität für dieses Thema gibt. Wie schaut es denn da bei Herrn Merz aus? Hat der schon was hören lassen?
Zur Mietpreisbremse an der Stelle. Wir haben gehört, diese Woche Herr Merz sagte, er würde jetzt noch Gesetzen zustimmen, die haushaltsneutral sind. Das ist ein ganz einfaches Instrument, die Mietpreisbremse zu verlängern. Das ist haushaltsneutral. Gleichzeitig haben viele Mieterinnen mehr wieder im Geldbeutel. Meine Kolleginnen haben vorhin schon vorgestellt, einige Menschen müssen über 30% ihres Einkommens für die Miete ausgeben. Je niedriger das Haushaltseinkommen, desto höher der Anteil der Mietbelastung tatsächlich. Und das ist ein ganz einfaches und effektives Instrument, um hier anzusetzen. Und Herr Merz könnte das Ganze sogar haushaltsneutral mit umsetzen.
Was sagt die noch amtierende Regierung? Bringen die es so ein, dass es noch gewuppt werden kann?
Soweit ich informiert bin, soll das Instrument noch durch das Kabinett zumindest. Das müsste dann noch zur Abstimmung in den Bundestag. Es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege, das Ganze jetzt noch zur Abstimmung zu bringen. Das wird ja gerade bei verschiedenen Gesetzen auch diskutiert. Und ich denke, die Mietpreisbremse ist ein ganz zentrales Instrument, das jetzt noch verlängert werden sollte.
Sagt uns Inge Jensen, Referatsleiterin in Sachen Miet- und Verbraucherschutzpolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund.
Lora München, die lange Nacht für Kopf und Bauch. Unsere Vorschau auf das Programm von Montag.
Wir beginnen um 16 Uhr mit Rap in Bewegung, gefolgt von Lora aus dem Eine-Welt-Haus. Diesmal Berichte aus dem von Kriegen gebeutelten Sudan. Danach das Magazin inklusive kritischen Anmerkungen zur aktuellen. Dann kommt das Münchner Forum zur Sanierung des Gasteigs, Ewigkeitsfaktor inklusive. Es folgen die Critical American Voices. Anschließend bekommen ab 9 Uhr kurdische und Balkan-Themen je 30 Minuten. Nach den Spätnachrichten rundet die Musik im Schwitzkasten bis Mitternacht unser Programm ab. Don't sweat the music.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4,
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Veranstaltungshinweise. Präsentiert von In München.
Für Samstag im Ampere ab 7:30 das Konzert von Miley Label, politisch engagierter Dancehall-Skal. Für Sonntag im Bellevue di Monaco bei freiem Eintritt ab 4 Uhr nachmittags Bernard Lehmann, der aus Esthers Spuren liest, der Geschichte der Shoah-Überlebenden Esther Bejarano. Dann ab 18 Uhr in der Pasinger Fabrik Axel Milberg, der drei Geschichten aus der Welt des Theaters im Gepäck hat und als Begleiter am Piano Viktor Soos. Und am Montag können Sie ab 19 Uhr in den Museumslichtspielen anlässlich des Tages der Menschenrechte zwei vielbeachtete Dokumentarfilme ansehen über die neuere bittere Geschichte in Myanmar, nämlich Daniel Werners Licht ins Dunkel bringen und Die Himmelswiese von Detlef Neufert. Gute Unterhaltung. Der Krieg im Sudan dauert seit April 2023 an. Radio Korax sprach mit Thomas Schmiedinger über die aktuelle Situation vor Ort, die historischen Hintergründe und die Rolle der EU in dem Krieg. Thomas Schmiedinger ist Politikwissenschaftler und Sozial- und Kulturanthropologe. Er arbeitet als freier Journalist und schreibt schwerpunktmäßig über den Sudan. Im Interview mit Radio Korax Halle sprach er zunächst über seine Probleme, überhaupt Kontakt mit den Menschen vor Ort zu halten, weil es dort kaum noch funktionierende kommunikative Netze gibt.
Im Moment ist es fast unmöglich, direkt mit Leuten in den Kriegsgebieten zu kommunizieren, weil die einfach auch kaum mehr die notwendigste Infrastruktur haben, die auch notwendig wäre für Kommunikation.
Im Sudan führen seit April 2023 zwei Parteien Krieg gegeneinander. Die Armeeeinheiten des sudanesischen Militärs, Sudanese Armed Forces, SAF, gegen die sogenannten schnellen Eingrifftruppen, Rapid Support Forces, RSF. Und um den Krieg im Sudan zu verstehen, ist es vielleicht hilfreich, nochmal einen Blick zurückzuwerfen auf diese schnellen Eingreiftruppen, auf Deutsch übersetzt, die sich ja schon 2013 gegründet haben. Wie kam es denn damals zu der Gründung und wer war bei der Gründung beteiligt?
Die Rapid Support Forces sind gewissermaßen die Legalisierung der Milizen, die im Bürgerkrieg in Darfur vom damaligen Regime unterstützt worden sind, vom Regime von Omar al-Bashir. Das waren Leute, die sie aus den meist arabischsprachigen Nomaden oder Seminomaden-Bevölkerungen Darfurs rekrutiert worden sind und die gegen die lokalen Guerillagruppen, vor allem die Sudan Liberation Army und die Justice and Equality Movement eingesetzt worden sind, die seit 2003 dort einen Guerillakrieg gegen das Militärregime von Omar al-Bashir geführt haben. Das Ganze ist durch dieses Ausspielen auch von ethnischen Gruppen gegeneinander durch das Regime dann auch immer stärker zu einem ethnisierten Konflikt geworden. Und die Rapid Support Forces sind gewissermaßen dann die Überführung dieser arabischen Milizen in eine, von Sicht des Regimes jetzt mal zumindest, legale Polizeieinheit gewesen. Und diese Rapid Support Forces sind dann, nachdem der Sudan 2016 einen High-Level-Dialog, wie man das so schön nennt, mit der EU begonnen hat über Migration, dafür eingesetzt worden von Seiten des Sudans, illegale Migrationswege, vor allem durch die Sahara vom Sudan in Richtung Libyen und Ägypten, zu unterbinden. Daraus haben sich dann übrigens auch die Verbindungen der Rapid Support Forces mit libyschen Akteuren ergeben, die heute sehr wichtig sind, weil die Rapid Support Forces teilweise dann auch im libyschen Bürgerkrieg eingesetzt worden sind.
Und im Jahr 2019 folgte dann der erste Militärputsch von Seiten der Rapid Support Forces, also der schnellen Eingreiftruppen.
Naja, das ist ein bisschen komplizierter. Ja. Es hat schon Ende 2018 massive Demonstrationen gegeben gegen das Militärregime von Seiten demokratischer und linker Kräfte, die sich im Frühjahr 2019 verstärkt haben. Und gewissermaßen hat der Führer der Rapid Support Forces, Mohamed Bagalo, auch Hemeti als Spitzname genannt im Sudan, hat gewissermaßen diese Revolution vorgegriffen oder hat durch einen internen Putsch verhindert, dass die Revolutionäre selbst an die Macht gekommen wären. Und es hat sich dann so eine Pattstellung zwischen demokratischer Opposition und dem neuen Militärregime entwickelt, wo Abdel Fattah Burhan als Übergangsstaatschef eingesetzt worden ist, der den regulären Militärs angehört hat, also ein General der sudanesischen Armee. Und nach einem Massaker an der demokratischen Opposition dann im Juni ist es zur Bildung einer Übergangsregierung gekommen, an der sowohl Militärs und Rapid Support Forces als auch die demokratische Opposition beteiligt war. Das war eigentlich ein am Anfang recht vielversprechender Prozess, der aber dann durch einen erneuten Militärputsch Burhans 2021 beendet worden ist. Und seither herrscht im Sudan wieder ein Militärregime allein, wobei es eben weiterhin zu Protesten der demokratischen und fortschrittlichen Opposition immer wieder gekommen ist, die verlangt hat, dass das Militär in die Kasernen zurückkehrt und eine zivile Übergangsregierung Wahlen vorbereitet. Diese Opposition ist leider international zu wenig unterstützt worden. Die UN und der UN-Gesandte hat immer darauf gedrängt, dass man weiterhin mit den Militärs zusammenarbeitet und wieder eine gemeinsame Übergangsregierung schafft, was nur zu einer Spaltung der Opposition geführt hat. Und die Differenzen innerhalb des Regimes zwischen einerseits Hemeti und den Rapid Support Forces und andererseits den Militärs sind dann immer stärker geworden. Da geht es schlicht und einfach um den Zugang zu Ressourcen, und zwar zwischen eben den alten Eliten, den arabischen Eliten des Niltals, die der Rückgrat des Militärs sind, und den neuen aufstrebenden Eliten aus Darfur, auch arabischsprachig, aber die sind eben erst im Zuge des Bürgerkriegs in Darfur politisch wichtig geworden und haben dadurch auch den Zugang etwa zu den Goldminen in Darfur bekommen.
Welche Auswirkungen hat denn der Krieg auf die Zivilbevölkerung im Sudan?
Ganz schlimm ist es in Darfur, weil Darfur großteils in den Händen der Rapid Support Forces, also der Gruppe um Hemeti, ist. Allerdings die traditionelle Hauptstadt Darfurs, Al-Fashir, weiterhin von der Regierungsarmee gehalten wird, die auch von mehreren lokalen Milizen unterstützt wird, darunter auch ein früherer Guerillaführer, Mini Menawi, der dann zum Gouverneur von Darfur geworden ist, der eine der Fraktionen, der auch zerstrittenen Fraktionen der Sudan Liberation Army kommandiert hat. Und diese Stadt mit mehreren hunderttausend Bewohnern und intern Vertriebenen, die sich dorthin geflüchtet haben, steht seit Monaten unter Belagerung und dort ist eigentlich die medizinische Versorgung völlig zusammengebrochen. Die Leute hungern, es gibt zu wenig Wasser. Also dort ist die Situation eigentlich am katastrophalsten. Es ist aber auch in der Hauptstadtregion mit mehreren Millionen Einwohnern, also mit in Khartoum und Omdurman auf der anderen Seite des Nils, extrem prekär, weil innerhalb dieser Hauptstadtregion die Frontlinien zu zwischen Regierungsarmee und Support Forces zusammentreffen. Auch dort ist die Versorgungslage extrem kritisch. Es sind viele der Universitäten geschlossen, es sind viele der Spitäler schlicht und einfach zerstört. Also bei der Universität, mit der ich jetzt kooperiere, weiß ich zum Beispiel, dass die meisten Vorlesungen nur noch online stattfinden und Professoren und Studierende im Wesentlichen irgendwo verstreut im Exil sind, entweder innerhalb des Sudans oder auch in Ägypten, wo teilweise die Prüfungen stattfinden. Also die Situation ist in der Hauptstadtregion auch extrem prekär. Es sind auch die Kulturschätze des Landes gefährdet. Also die Museen, die dort sind, und der Sudan war ja eine ganz wichtige frühe Hochkultur in Nubien, wo es extrem viele Stätten des Weltkulturerbes sozusagen gibt. Das Regime hat sich ja nach Port-Sudan zurückgezogen, also die Regierung unter Burhan, und die Frontlinie verläuft jetzt gewissermaßen quer durchs Land mit eben Schwerpunkten der Kämpfe in Darfur und in der Hauptstadtregion, und dort ist es besonders schlimm. Es sind aber eben auch aus der Hauptstadtregion Leute jetzt auf das Land geflüchtet, also in die Regionen, wo teilweise die Familien ursprünglich herkommen. Das heißt, auch dort hat sich, wo jetzt kein unmittelbarer Krieg stattfindet, hat sich die Versorgungslage verschärft, weil plötzlich sehr viel mehr Menschen, eben IDPs, intern Vertriebene, ja auch in ländlichen Regionen auftauchen. Es sind natürlich auch viele Sudanesinnen und Sudanesen in die Nachbarländer geflüchtet. Ägypten versucht, den Zustrom zu verhindern. Sehr viele sind im Tschad gelandet. Der Tschad ist selber sehr instabil und eines der ärmsten Länder des subsaharischen Afrikas. Also auch dort ist die Versorgungslage schwierig. Also insgesamt ist es im gesamten Land prekär. Es sind auch in den Südsudan jetzt Sudanesen teilweise geflüchtet. Und auch im Südsudan gilt, dass das ein Land ist mit extrem instabilen politischen Verhältnissen. Da hat selbst jetzt bis vor einigen Jahren einen schweren Bürgerkrieg gegeben. Niemand weiß, wie es dort weitergeht.
Die EU unterstützt ja die Rapid Support Forces finanziell, um die Migration von Sudanesen in die EU zu verhindern. Inwiefern kann man denn da von der Beteiligung am Krieg der EU sprechen?
Ja, ich würde jetzt der EU nicht vorwerfen, dass sie aktuell den Krieg direkt unterstützt, aber historisch hat sie eben seit 2016, also noch vor der Revolution, dem Putsch gegen das Omar al-Bashir-Regime, diesen Migrationsdialog sozusagen gegeben, der dann auch nach dem Sturz al-Bashirs weitergeführt worden ist. Und die Bemühungen der EU diesbezüglich waren im Wesentlichen, Migration zu verhindern. Und das ist eine Politik, die die EU eigentlich mit mehreren subsaharischen afrikanischen Staaten betreibt, weil so die Idee ist, je früher wir die Migrantinnen abhalten können, an die Südküste des Mittelmeers sozusagen zu kommen, desto eher erreichen sie Europa nicht. Und die internationale Legitimität, die die Rapid Support Forces vor diesem Krieg gewissermaßen bekommen haben, aber auch die finanziellen Mittel, stammen zwar nicht direkt aus der EU, aber indirekt sehr wohl, weil sie damit eben eine Legitimität innerhalb des Sudans, ja zumindest innerhalb des Regimes bekommen haben. Die EU selbst behauptet immer wieder, dass keine Mittel an die Rapid Support Forces direkt geflossen sind, aber das ist sehr schwer nachzuprüfen, vor allem in einem politischen System wie dem Sudan, und selbst wenn keine Mittel direkt an die Rapid Support Forces geflossen sind, so hat der Sudan, haben sie damit eben eine gewisse politische Legitimität bekommen, eine Aufgabe, die dann auch entsprechend bezahlt wurde für die einzelnen Kämpfer. Und da würde ich der EU schon eine gewisse Mitverantwortung zuschreiben. Aber auch, und das ist, glaube ich, für die Entwicklung jetzt im Bürgerkrieg noch wichtiger, dass die EU schon sehr lange mit der Fehlannahme, damit Stabilität zu erzeugen, darauf gedrängt hat, dass eben die demokratische Opposition mit den Militärs gemeinsame Sache machen soll, anstatt die demokratische Opposition in ihren Forderungen einer Übertragung der Macht auf eine zivile Übergangsregierung zu unterstützen. Letztlich hat das eben zu einer Schwächung und Spaltung der Opposition geführt, weil Teile der demokratischen Opposition sich auf dieses Spiel eingelassen haben, während die linkeren Gruppen, also zum Beispiel die immer noch relativ starke kommunistische Partei des Sudan, aber auch andere Gruppierungen, sich nicht auf dieses Spiel eingelassen haben und eine Fundamentalopposition gegen ein Übergangsregime etabliert haben. Und die Folge dessen war, dass letztlich eben ein ziviler Übergang verhindert worden ist und dass die beiden Fraktionen des Regimes dann sich um die Beute gestritten haben. Wenn eine zivile Übergangsregierung etabliert worden wäre, und da hätte die internationale Gemeinschaft, die Europäische Union, aber auch die USA eine wichtige Rolle spielen können, dann wäre es wahrscheinlich nie zu diesen Verteilungskämpfen zwischen der Armee und den Rapid Support Forces gekommen.
Und welche Rolle spielt denn die Opposition heute im Krieg im Sudan?
Die versuchen im Wesentlichen das Überleben von Zivilistinnen und Zivilisten teilweise zu sichern. Aber die Opposition ist, wie gesagt, auch sehr gespalten. Wir müssen auf der einen Seite hier von den alten Parteien sprechen, die überwiegend im Niltal und in der Hauptstadtregion ihre Basis haben, also die Kommunistische Partei, die Baath-Partei, die zwar aus der Baath-Partei kommt, aber sich sowohl vom damaligen irakischen als auch dem heutigen syrischen Flügel entfernt hat und auch dort eine gewisse progressive Rolle spielt, aber auch einige andere linke Gruppierungen sowie die alten konservativen Parteien wie die Umma-Partei oder die Democratic Unions Party, die eher konzilianter waren mit dem Regime und die vor allem in der Frage, ob jetzt der Sudan ein säkularer Staat werden muss oder nicht, eine andere Position einnehmen als etwa die Kommunisten. Dann gibt es aber eben auch Regionalgruppierungen, die teilweise aus dem bewaffneten Kampf hervorgegangen sind. Einerseits die nördlichen Überbleibsel der SPLM, also der jetzigen Regierungspartei im Südsudan, die in Kordofan und in der Blue Nile-Region weiterhin auch bewaffnete Einheiten unterhalten und auch in zwei Fraktionen gespalten sind, also die einen in Blue Nile und die anderen in Südkordofan und dann die verschiedenen eben ehemaligen und gegenwärtigen Guerilla-Gruppen in Darfur. Also es gibt mehrere verschiedene rivalisierende Fraktionen der Sudan Liberation Army, Sudan Liberation Movement. Eine davon, die unter Mini Minawi, habe ich schon erwähnt, die eben einen Friedensvertrag mit der Regierung damals geschlossen hat und der dann Gouverneur von Darfur war, der auf der Seite des Militärregimes jetzt kämpft, aber es gibt auch eine starke Fraktion unter Abdul Wahad An-Nur, der noch Gebiete im zentralen Gebirgsmassiv von Darfur, im Jebel Marra, kontrolliert und eben dieses Justice and Equality Movement, die eher etwas islamisch orientiert sind sozusagen, aber auch in Darfur von einer der ethnischen Gruppen dort sehr stark unterstützt wird, die nicht arabisch sind. Das heißt, wir haben einerseits zivile Opposition in der Hauptstadtregion, die teilweise versucht, auch einfach auf ganz lokaler Ebene wirklich den Leuten das Überleben jetzt zu ermöglichen und die weiterhin fordert, dass beide Fraktionen die Macht abgeben müssen. Aber im Moment sieht das überhaupt nicht danach aus. Ja. Und wir haben andererseits bewaffnete Gruppierungen, die teilweise auch Regionen kontrollieren, also eben im Süden von Kordofan, in einigen Gebirgsregionen in Darfur und an der Grenze zu Äthiopien und Südsudan in der Blue Nile-Region.
Thomas Schmiedinger, freier Journalist und einer der wenigen, denen man in Sachen Sudankriege nach wie vor attestieren kann, in all den trostlosen Wirrwarr den Überblick behalten zu haben. Wir kommen zum Ende. Vielen Dank an Radio Korax Halle, an alle Interviewten, an Sigrid Scheithauer-Decker, auch an Julian Meissner in der Technik und natürlich Ihnen fürs Zuhören. Sendeverantwortlich aber heute Andras Neunert. Durch die Sendung begleitete sie Sabine Heckmann. Lassen Sie sich gut gehen und genießen Sie noch den schönen Abend. Weiter geht es jetzt mit der Lora Kultur. Bleiben Sie dran.
Programmhinweise.
Hunger ist für zu viele Menschen noch Schicksal. Wir wissen das und sind ratlos.
Was können wir tun? Wie können wir dem Recht auf Nahrung zur Durchsetzung verhelfen?
Die Münchner Gruppe der Menschenrechtsorganisation FIRN informiert Sie auf Lora München International im Monat Februar, Juni und Oktober an jedem vierten Montag um 20 Uhr.
Kabarett und Kleinkunst auf Lora München. Jeden Freitag von 16 bis 17 Uhr auf UKW 92,4 und von 21 bis 22 Uhr auf DAB+.